Der Schrifttext zur Predigt stammt aus dem Markus-Evangelium. Viele Menschen folgten Jesus und drängten sich um ihn. Darunter war eine Frau, die schon 12 Jahre an Blutfluss litt. Sie war von vielen Ärzten behandelt worden und hatte dabei sehr zu leiden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hatte ihr nichts genutzt, sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden. Sie hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Und sofort versiegte die Quelle des Blutes und sie spürte in ihrem Leib, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick fühlte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausströmte. Und er wandte sich in dem Gedränge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen, und da fragst du, wer hat mich berührt? Er blickte umher, um zu sehen, wer es getan hatte. Da kam die Frau, zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm, die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Soweit die Worte des Evangeliums. Bei mir ist es ja der Magen. Der rebelliert sofort, nicht nur wenn ich etwas schwer Verdauliches gegessen habe, sondern auch, wenn mich sonst etwas belastet, meldet er sich und stößt sauer auf. Und meistens weiß er schon sehr bald, früher als ich, wie es mir eigentlich geht, wenn etwas nicht rund läuft. Mein Magen ist mein Wunderpunkt. Aber damit muss ich und kann ich auch leben. Andere bekommen es leicht im Kreuz, wenn sie Schweres belastet. Dem einen signalisieren Kopfschmerzen, dass er langsamer tun muss, dem anderen geht es an die Nieren, wenn die Mitarbeiter ihn nerven. Es hat jeder so seine Achillesferse, seine Schwachstelle im Körper, seinen wunden Punkt, an dem er oder sie verletzlich ist oder schon einmal verletzt wurde. Und dann entwickelt ja jeder so seine Überlebensstrategien. Die einen schwören auf japanisches Heilpflanzenöl, die anderen auf Salze und wieder andere auf Globuli. Um durch den Alltag zu kommen, gibt es viel, was fürs Erste kurzfristig recht schnell hilft an den neuralgischen Punkten, wo immer es auch zwickt. Schwieriger, das richtige Mittel zu finden, wird es bei inneren Wunden. Ratlos, was das Richtige für sie ist, sind oft Menschen, denen etwas seelisch an die Substanz geht. Unser Wunderpunkt waren immer die Kinder, hat mir einmal ein älteres Ehepaar gesagt. Zuerst haben wir jahrelang welche herbeigesehnt, aber keine bekommen. Dann haben wir welche bekommen, aber die haben sich dann völlig anders entwickelt, als wir uns das gewünscht hätten. Das macht uns traurig, aber wir geben die Hoffnung nicht auf, dass sie doch noch einmal irgendwann die Kurve wieder kriegen. Mit dem Blick auf diese Eltern, die oft sehr an ihren wunden Punkten leiden, wenn die Kinder auf Abwege geraten, wage ich heute auch auf Gott zu schauen. Wie geht es wohl Gott, wenn er mit seinen mütterlichen und väterlichen Qualitäten auf seine Kinder schaut? Wenn er sieht, wie wir uns entwickeln, was aus uns wird, was aus uns geworden ist? Bekommt er Bauchschmerzen, Kopfschmerzen? Kreuzschmerzen? Und was tut er dagegen? Für mich lässt sich die Frage, was ist der Mensch, wer, wie ist der Mensch, nicht trennen von der Frage, was, wer, wie ist Gott? Denn Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes erschuf er ihn. Gedacht war der Mensch von seinem Schöpfer also als einer, der nur wenig geringer als Gott ist, mit Pracht und Ehre gekrönt. heißt es im Psalm 8. Wie sollte es auch anders sein bei seinen Söhnen und Göttern? Was für eine Frage also, was ist der Mensch? Ein Prachtexemplar Gottes, eine Best-of-Auflage seiner selbst. So sollte es sein. Und das erfahren wir schon auf den ersten Seiten der Bibel. So war es gedacht, paradiesische Zustände. Aber die Geschichte geht weiter. Anders. Der Mensch, auf Hebräisch Adam, tut sich von Anfang an schwer, seinem göttlichen Vorbild zu entsprechen. Kaum auf der Welt verwechselt er, wer hier wessen Abbild ist. Nicht Gott muss dem Bild des Menschen entsprechen, sondern der Mensch ist das Abbild Gottes. Das ist ein Riesenunterschied. Adam missbraucht seine Freiheit, die ihm Gott in seine DNA geschrieben hat, und will selber Gott sein. Wo das endet, wissen wir. Draußen, im Vorgarten des Paradieses. Und das sind wir heute noch. Als Paradiesvögel im Vorgarten Gottes ziehen wir unsere Kreise, schwingen uns hier und da auf in himmlische Höhen, versuchen sehnsüchtig einen Blick ins Paradies zu erhaschen und landen dann aber doch recht schnell wieder im dornigen Gestrüpp des Alltags, um dort unsere wunden Punkte zu versorgen. Und täglich grüßt seitdem das Murmeltier, das offensichtlich ebenfalls aus dem Paradies mit ausgezogen ist, und erinnert uns an diesen wunden Punkt, der immer wieder im Déjà-vu auf die Vorgartenstadt Babel neu aufbricht. Es endet im Chaos, wenn der Mensch Gott nicht spiegeln, sondern spielen will. Wenn er dem Himmel stürmen will, reich an Türmen ins Reich Gottes vordringen und es beherrschen will. Und wenn er den Ton angeben will im Himmel, wenn er Gott toppen will. Nichts als Sprachverwirrung erzeugen sie, die großen Towerbauer, die mächtigen Mächtegerngötter, die superschlauen Global-Twitterer mit ihrem Geblubbere. Sie bewirken, dass sich die Menschen nicht mehr verstehen, dass sie sich fremd werden, dass anstatt Vertrauen Misstrauen entsteht, dass trotz bester Smartphone-Technik auf der ganzen Welt jeglicher Draht zueinander fehlt und der Dialog von 160 Zeichenmonologen ersetzt wird. Ich wundere mich, dass einige Forscher immer noch nach dem Ort Babel im Orient suchen. Orientierungslosigkeit und babylonische Sprachverwirrung herrschen doch überall, wo ich hinschaue. Da braucht es gar keine extra Fake News mehr dazu. Was ist der Mensch? Hat Gott sich seine Söhne und Töchter so vorgestellt? Entspricht der Mensch, entsprechen wir seinem Bild als Krone der Schöpfung? Kann Gott stolz sein auf uns? Oder ist der Mensch eher Gottes Wunderpunkt? Viel Menschliches, wenig Göttliches. Viel Selbstspiegelung, wenig Ebenbild. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Gott manchmal leidet, wenn er sieht, was aus dem einen oder der anderen von uns geworden ist. Wo bist du? Lautete damals im Paradies schon Gottes erste sorgenvolle Frage, die verbunden war mit der Ahnung, dass Adam seine eigenen Wege geht. Wo steckst du? Wo bist du geblieben? Wo bist du gelandet? Was ist aus dir geworden? Immer wieder wiederholt er seitdem diese Frage. Und sie klingt sorgenvoll. Gott wird sich dabei wohl bewusst sein, dass die menschliche Freiheit ein Risiko in sich trägt, das ihn selbst auch verwundbar macht. Gott ist verletzlich geworden, weil alles, was einer seiner Söhne oder Töchter tut oder nicht tut, auch auf ihn zurückfällt. Gottes Wunderpunkt sind seine Kinder. Ist Gott mit seinem Projekt Mensch damit gescheitert? Trübt diese Erkenntnis jetzt mein Bild von einem souveränen Gott? Nein, im Gegenteil. Die Frage nach dem, was der Mensch ist, erschließt mir eine Facette des Wesens Gottes, die sonst beim Blick auf den allmächtigen und unfehlbaren Gott etwas in den Hintergrund rückt. Auch wenn es paradox klingt, für mich zeigt sich Gottes Allmacht gerade darin, dass er schwach werden kann, wenn es um wunde Punkte geht, um seine und um die der Menschen. Dass er seinen wunden Punkten nicht aus dem Weg geht wie ein junger Gott und einfach alles abschüttelt, soll doch die Welt zum Teufel gehen, sondern dass er sich weiterhin sorgt um das, was im Paradiesvorgarten passiert, dass er da ist in dieser Welt, dass er sich über alle Zeit und Ewigkeit hinweg anrühren lässt von und an seinen wunden Punkten. Gott wird schwach und leidet. Diese Passion liegt in seinem Wesen. Seine Leidenschaft gehört den Menschen, denn Gott ist Liebe. Liebe bringt es mit sich und verleitet dazu, schwach zu werden, sich in Mitleidenschaft ziehen zu lassen, da zu sein am wunden Punkt und auszuhalten, wenn er wehtut oder gar zu bluten beginnt. Darf ich vielleicht so weit gehen und sagen, Gott ist gerade dort greifbar nahe, wo Wunden sind, wo Menschen sind. Gottes Heilmittel ist die Liebe, seine Liebe. Und gibt es Liebe ohne Leiden? Manche Beobachtungen in der Bibel legen nahe, dass Gottes Stärke sich gerade dort zeigt, wo Menschen schwach geworden sind und seine Nähe in ihrer Not zulassen. Gerade in der menschlichen Schwachheit erweist sich Gott als stark. Was Paulus in seinem Brief an die Korinther schreibt, belegen viele Begegnungen des Gottessohnes Jesus mit Frauen und Männern, die auf verschiedene Weise am Verbluten waren, bei denen aber gerade ihre wunden Punkte zu Berührungspunkten mit dem Allmächtigen führten und sich ihnen am wundesten Punkt das Einfallstor für neues Leben auftat. Ganz konkret und eindringlich schildert dazu der Evangelist Markus das Schicksal einer Frau. Wir haben diese Geschichte gerade gehört. Was ist denn los mit dieser Frau? 12 Jahre Blutfluss. Was bewegt jemanden nach all den schweren Jahren, einem ewig langen Leidensweg, der sie alles gekostet hat, sich nicht einfach gehen zu lassen, sondern zu gehen, zu Jesus zu gehen? Es ist wohl der starke Wunsch, ein Sehnen und Suchen, doch endlich auch einmal leben zu dürfen, frei zu sein von den Wunden, dem Blut und alles, was daran klebt, raus zu dürfen aus ihrem seelischen Gefängnis und heil zu werden. Und das ist viel mehr als nur gesund zu werden. Dass Jesus Menschen geheilt hat, davon hat sie wohl gehört. Das macht ihr auch Mut. Und sie macht sich auf den Weg zum x-ten Mal. Ohne Krankenschein, ohne Geld in der Tasche. Nur die Hoffnung gibt ihr einen Schubs. Und der Evangelist Markus beschreibt dann die Szene sehr genau. Von hinten drängt sich die Frau durch die Menge. Sie ist keine aus der ersten Reihe. Das kann sie auch gar nicht sein. Aufgrund ihrer Blutungen ist sie nach jüdischem Gesetz unrein. Schämen soll sie sich, daheim bleiben soll sie. Was will die jetzt hier? Solche und ähnliche blöden Bemerkungen haben ihr viel Leben und Energie gekostet. Und zu allem Übel ist sie auch noch eine Frau. An solchen gesellschaftlichen Schranken und auch an all den Jüngern, die immer so ganz nahe dran sein wollen an ihrem Rabbi und gerne eine Männerphalanx um ihn herum bilden, Gott sei Dank war das nur damals so, muss sie sich zuerst einmal vorbeidrängen. Aber ihre Sehnsucht und ihr Glaube tragen sie und bringen sie vorwärts. Und dann hat sie es geschafft. Und es geschieht etwas sehr Berührendes. Sie zupft am Gewand Jesu. Jesu wendet sich ihr zu, er sieht sie an und gibt ihr damit Ansehen zurück. Wir wissen nicht, was sich in diesem Augenblick genau abgespielt hat. Dass Jesus eigentlich es eilig hatte, weil er zur todkranken Tochter des Jairus musste. Dass Jesus durch die Berührung mit der unreinen Frau selbst unrein wird. dass er damit gegen die allgemeinen Normen handelt, all das wird für ihn nicht zum Problem. Die Frau muss nichts sagen, weder wo sie herkommt, noch welche Konfession sie hat, noch wo sie versichert ist. Nein, für Jesus ist sie ein Geschöpf Gottes, dem Lebensenergie fehlt. Sie braucht ihn und das genügt. Jesus wendet sich ganz dieser Frau zu. Und von ihr angerührt entsteht ein Kontakt, der Energie freisetzt. Da heißt es, im selben Augenblick fühlte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausströmte, steht da. Ich muss zugeben, diesen Satz in der Erzählung habe ich jahrelang überlesen, weil ich immer nur auf die Frau geschaut habe und was in ihr vorging. Aber da steht, was in Jesus vorging. Nämlich er fühlte eine Kraft, die von ihm ausging. Der Gottessohn lässt sich berühren von der Not dieser Frau und er spürt bei sich eine Kraft. Diese Nebenbemerkung erschließt mir, wie Gott ist, was er für einer ist. Wo jemand sich ihm nähert mit all seinen Wunden, mit allem, was ihn ausbluten lässt, läuft Gott zu seiner Hochform auf. Wird seine Nähe heilsam, bekommt seine Liebe eine unfassbare Kraft. Jesu Nähe und Kraft heilen die Frau. Sie spürt, dass von seiner Lebenskraft etwas auf sie übergeht. Sofort hört die Blutung auf. Und das ist ja schon mal der wichtigste Punkt, damit Wunden zu heilen beginnen können. Was für eine Erlösung, was für eine Berührung. Was für eine Erfahrung, wie Gott mit den wunden Punkten seiner Kinder umgeht und wie er gerade über die wunden Punkte greifbar wird. Die Frau im Evangelium hat keinen Namen. Aber wie es sich manchmal so ergibt, ich habe sie vor einigen Jahren getroffen in Syrakus auf einem alten Sarkophag aus dem 4. Jahrhundert. Ich habe auch ein Foto mitgebracht, das Sie neben diesem Evangeliumstext finden. Diese Frau hat dort ihren Platz inmitten vieler Personen, die vom Heilwerden erzählen. Von Momenten, wo der Himmel greifbar nahe gekommen ist. Und ich habe sie heute bei diesem Gottesdienst in unsere Mitte gerückt, weil sie für mich auf ihre Weise eine Art Schwester des Adam im Vorgarten des Paradieses an die Frage heranführt, was ist der Mensch? Auch und gerade, wenn er ganz unten ist, verwundet, aus der Hochform gefallen und so ziemlich alle Pracht verloren hat. Diese Frau ist die Schwester all derer, die namenlos sind und leiden, die nicht genannt werden wollen, weil sie sich schämen, weil sie schuldig geworden sind, weil sie verzweifelt sind, die nicht über ihre wunden Punkte sprechen möchten, die irgendwann es dann aber auch doch wagen, sich an Gott zu wenden in ihrer Not. Sie ist die Schwester all derer, die spüren, wie sie mehr und mehr ausbluten, wie ihnen die Lebensenergie wegläuft, wie sie ausgepowert dasitzen mit der Frage, was tun, wo nichts zu machen ist. Ihr Blut steht für Leben. Wo jemand ausblutet, fließt Leben weg. Sie kennt die Situationen, die einen ausbluten lassen, blutleer werden lassen, kennt sie nur zu gut. Dinge, die verhindern, dass das Leben gut fließt, die blockieren, dass ich so richtig leben kann. Ereignisse, die ich selbst verschuldet habe oder für die ich auch nichts kann. Sie weiß, es gibt solche Wunden, die einfach nicht aufhören zu bluten. Erinnerungen, die mich belasten, Verletzungen, die wehtun, vielleicht schon ein Leben lang. Die Frau im Evangelium kennt auch alle Pflasterchen-Strategien, oberflächlich abdecken, wo es wehtut. Sie weiß aber auch, dass diese auf Dauer nicht halten. So bestimmte alte Wunden brechen immer wieder auf. Da kann ich noch so viel Geld ausgeben für Salben, Tabletten, Bestrahlungen, homöopathisch oder klassisch, das kuriert höchstens äußerlich. Die Ursachen, warum ich ausblute, warum ich manchmal so blutleer, so leblos bin, liegen viel tiefer. Die geheilte Frau steht für mich aber auch für den Mut, sich nicht einfach aufzugeben, Sie ermutigt alle, die sich nach einem Arzt sehnen, der mit Wunden gut umgehen kann, der sie wieder heil macht. Sie weiß, wovon sie spricht. Sie hat Gott kennengelernt als Heiland, als einen, der wirklich heilen kann. Eine ganze neue Tiefe hat für sie der Psalm 139 bekommen. Herr, du kennst mich und legst deine Hand auf mich. Sie hat erlebt, Gott ist immer da, wo jemand leidet, gefallen und verwundet ist. Keines seiner Kinder lässt er verbluten, egal wie viel ihn das kostet. Sie versichert, der Weg zur Heilung geht nicht an den wunden Punkten vorbei, sondern sie werden heil, wenn du dich traust, sie zu zeigen und dich mit ihnen zusammen Gott zumutest. Lass zu, dass er an dir handelt und zur Hochform kommt. Dann geschieht Erlösung. Ich habe mich gefragt, warum sich diese Darstellung der blutflüssigen Schwester ausgerechnet auf dem Sarkophag einer Toten befindet. Vermutlich, weil diese verstorbene Frau aus Syrakus auf Sizilien namens Adelphia schon um das Jahr 350 nach Christus ein klares Zeugnis ablegen wollte. Ich glaube an einen Gott, der seine und meine wunden Punkte kennt. Und wenn der Tod meinen wundesten Punkt trifft, wenn ich sterbe, dann vertraue ich darauf, dass Gott zu seiner Höchstform aufläuft, dass da Energie fließt, die mich ins Leben hineinführt, dass da Gott ganz in seinem Element ist und dass der Gottessohn sein wichtigstes Anliegen einlöst: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Danke, liebe Adelphia, für dieses Bekenntnis. Es hilft mir, noch mehr daran zu glauben, dass das Paradies nicht endgültig verspielt ist. Und ich traue mich, auf die Frage, was der Mensch ist, ganz frei zu antworten: Der Mensch, Gottes wundester Punkt, ist sein liebstes Kind. Gott sei Dank. Amen.